Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wie ist das mit der Renaissance toxischer Männlichkeit und mit der maskulinen Unternehmenskultur, die Mark Zuckerberg für sein Unternehmen anstrebt? Wie ist das mit der enttäuschend niedrigen Zahl weiblicher Abgeordneter im neuen Bundestag? Darüber werde ich an diesem Internationalen Frauentag sprechen mit der Publizistin Sheila Bechtschat. Wir berichten über die Kultur des Widerstandes afghanischer Frauen und wir gratulieren der Musikerin Katja Epstein zu ihrem morgigen 80. Geburtstag. Seit mehr als 50 Jahren steht sie auf der Bühne. Sie singt und spielt und begeistert mit ihrer vielseitigen Musikalität und ihrer Präsenz die Menschen, Katja Epstein. Morgen feiert sie ihren 80. Geburtstag und ich freue mich, dass ich heute mit ihr sprechen kann. Frau Epstein, einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ein langes künstlerisches Leben, ein ganz großes Repertoire. Sie haben Heinrich Heine gesungen, Texte von Kurt Tucholsky, auch von Friedrich Holländer. Sie haben Chansons gesungen, Claire Waldorf.
Und alles mögliche.
Und Musicals. Schlagartig bekannt geworden sind sie mit dem Schlager Wunder, gibt es immer wieder, 1970 beim Eurovision Song Contest. Das ist ja eine enorme Bandbreite. Haben Sie denn trotzdem so etwas wie eine musikalische Heimat? Ist es der Schlager? Ist es das Chanson?
Nee, Schlager kann man nicht sagen. Also die erste Longplay oder wie man damals sagte, Vinyl, war in einem Zusammenhang mit einem Magazin erschienen, nannte sich großkürzlich die Epstein die Stimme. Wir haben eigentlich sofort auf dem ersten Album sehr breit aufgestellt, das heißt zwischen Pop, Populär, also Hard as Night und Musical. Da waren schon Stücke von Evita drin und Hair. Diese reine Schlagereinengung ist einfach zu klein, ne? Das war immer eine enge Schublade und da war ich nie drin. Du kannst auch mit einem richtigen Schlager in Europa nicht viel reißen. Da muss schon ein bisschen mehr da sein von der Musik und auch vom Singen und von der Aussage. Ja. Gut, der Text, der muss kurz sein, weil du hast nur 3 Minuten. Das heißt, du musst die Worte unheimlich raffen und dann noch Sinn reingeben und dann etwas haben, was europaweit trägt. Ja, vom Thema, was alle Menschen interessiert. Das ist nicht einfach.
Ganz wichtig in Ihrer frühen Zeit waren auch die Folkmusik. Das waren ja auch mit die Anfänge, glaube ich.
Ja, wir haben Protest gemacht und da ich singen konnte, habe ich da mitgesungen. Klar, aber ich wollte ja nie auf die Bühne.
Dann sind Sie aber auf die Bühne gekommen.
Ja.
Lassen Sie uns mal
ich bin immer ein bisschen geschoben worden. Ja. Wie soll ich sagen? Wenn wir bei Studentenfesten und so gesungen haben, weil wir eben singen konnten, eine Freundin und ich, die wollte immer auf die Bühne und ich wollte feiern. Ja, also mir wäre das nicht eingefallen, daraus einen Beruf zu machen. Aber dann ist jemand drauf gekommen, der mich irgendwo gehört hat und der hat gesagt, mach doch mal, ich suche Leute.
Frau Epstein, mit dem Chanson Theater haben Sie 1980 beim Grand Prix Finale in Den Haag den 2. Platz gewonnen. War dieser Song schon ein Weg raus aus dem Schlagerbusiness?
Sagen wir mal so, es hat sich angedeutet. Also ich hatte ein Angebot aus Hamburg vom Ernst-Deutsch-Theater für die Rolle der Rosa Fröhlich im, das ist eigentlich der blaue Engel, im Stück Professor Unrat von Heinrich Mann. Und das habe ich dann als Herausforderung gesehen und habe mich von dem anderen verabschiedet. Wissen Sie, ich habe ja diese Schlagerschublade, da habe ich nie drin gesessen und auch gewisserweise gesprengt, weil ich immer nach vorne gegangen bin. Ich wollte wissen, was an Ausdrucksstärke noch in mir steckt und was ich irgendwie noch machen könnte, weil immer dasselbe war für mich zu langweilig.
Also die Leidenschaft fürs Theater war da schon geweckt?
Die war vorher schon da. Mhm. Rein Interesse halber, aber ich habe nie gewusst, dass ich doch eine komödiantische Begabung hätte.
Wunder gibt es immer wieder. Wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen, heißt es in diesem Schlager. Erleben Sie auch mit fast 80 noch Wunder und sehen Sie die dann auch?
Also sagen wir mal so, ich bin ein relativ empfindsamer Mensch, also weil mich das Leben anderer Menschen sehr interessiert. Wenn man sich in andere hineinversetzen kann, dann hat man schon ein gewisses Maß an Sensibilität. Man muss hinhören und hingucken und immer über den Tellerrand ein bisschen raus, ja, über den eigenen. Dann kriegt man eine ganze Menge mit. Das ist auch ein Grund gewesen, dass ich irgendwann mal dachte, ich muss was, es klingt jetzt ein bisschen groß, aber es ist gar nicht groß, sondern es ist für mich normal, dass man was in der verantwortlichen Haltung für unsere Gesellschaft tun will.
Genau, ja? Darüber wollte ich auch mit Ihnen sprechen, Frau ja. Epstein. Die Künstlerin, die politische Künstlerin, die 68er Studentenbewegung, Sie waren mit Benno Ohnesorg und Rudi Dutschke befreundet. Sie haben die Ostpolitik von Willy Brandt unterstützt und dann ja auch Ihre Umwelthymne, Diese Welt. Damit haben Sie einen starken Akzent gesetzt.
Ja, wenn man überlegt, dass man mit so einem Lied in solchen kleinen Worten eigentlich doch was ausdrücken kann. Ja, und das war eigentlich im Popsong der erste Umweltsong.
Katja Epstein, Sie stehen auf der Bühne. Ihr aktuelles Programm heißt Trotz und alledem. Sie beschäftigen sich auch nicht nur mit Musik, sondern auch mit Texten. Was ist das, was Sie gerade so besonders bewegt in diesen Zeiten?
Die Frage stellt sich nicht angesichts der Tatsachen, die uns gerade um die Ohren fliegen. Das ist sowas von aberwitzig, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo man hinschauen soll. Ich bin nur ein Nachrichtenjunkie. Ich kann nicht einfach abstellen. Ich muss wissen. Wo die Lüge zur Wahrheit erhoben wird, schlimmer geht's ja gar nicht mehr. Ja? Und nicht nur das, sondern auch, dass das sich nicht nur einmalig abspielt irgendwo in irgendeinem Land, sondern in vielen Ländern. Das ist wirklich mehr als besorgniserregend. Da die Zuversicht nicht zu verlieren, ist schwer. Und trotzdem musst du den Leuten Mut machen.
Der 8. März, der Internationale Frauentag. In Berlin ist das ein Feiertag.
Ja, sollte das ist ein überall, absoluter Feiertag.
Sollte das überall ein Feiertag sein?
Ja, hören Sie mal. Also jetzt, wo gerade wieder die Räder der Zeit zurückgedreht werden, ja, mit Kraft von irgendwelchen Diktaturen oder sonst was. Also das ist ja geradezu grotesk, was der Trump da verkündet, ja. Also ich rede jetzt ausgesprochen von einem Menschen, der da Amerika umbauen will. Mhm. Ja, das Land der Freiheitsstatue, das muss man sich erstmal überlegen. Was die unter Freiheit verstehen, ist ihre Regierung. Das ist Freiheit. Andere unterdrücken und denen einzureden, sie seien nicht demokratisch.
Sie sind ganz stark durch Berlin geprägt. Sie leben allerdings in einem Dorf in Oberbayern. Zieht Sie es manchmal zurück nach Berlin? Vermissen Sie die Stadt?
Ich bin mindestens einmal im Monat in Berlin. Also ich bin dann richtig berlinisch geprägt. Also das und es ist auch meine liebste Stadt. Und die kann so dreckig sein, wie sie will und so widersprüchlich. Und das gehört alles zu einer Großstadt dazu. Und ich hoffe, sie wird nie ganz fertig. Es ist mir jetzt schon viel, viel zu viele Investoren da, die da ihr Unwesen treiben.
Im April treten Sie wieder in Berlin auf. Wenn Sie heute, Frau Epstein, auf der Bühne stehen, mit dem Blick auf Ihre ganz, ganz lange Karriere, hat sich da was verändert? Gehen Sie jetzt anders aufs Publikum zu?
Sagen wir mal so, ja, früher war ich ja verklemmt. Also da hatte ich Angst vor vielen Leuten. Also nicht vor Gleichgesinnten oder irgendwie vor der Menge. Also eine Phobie hatte ich nicht, aber natürlich ist doch, wenn du jünger bist, bist du deiner selbst nicht sicher. Du weißt nur, was du kannst. Singen konnte ich immer, das hat mir meine Mutter vererbt und die Musikalität auch. Das schon, aber das sind andere Energien. Wir sprachen vorhin von Empfindsamkeit und so weiter und da bin ich ganz seismografisch gewesen. Und heute liebe ich das, die kommen doch meinetwegen. Das hat eine Weile gedauert, ehe ich das begriffen habe, dass sie meinetwegen kommen und nicht, um mich zu beschimpfen oder nicht zu mögen, sondern sie kommen, weil sie sich interessieren und weil sie mich irgendwo sympathisch finden oder
und wertschätzen,
als Künstler gut oder so.
Und
das habe ich dann gelernt.
Also gehört auch jetzt eine große Portion Gelassenheit dazu?
Nee, auf der Bühne kann ich nicht gelassen sein.
Nee?
Das ist jenseits davon. Also wenn ich runterkomme, schon. Aber nee, ich bin schon immer ein Aufreger. Ne? Also ja, das werde ich auch nie verlieren. Also wenn man kämpfen kann, kann man nicht ohne Aufregung. Ja, dieses Kämpfen wollen für das, wofür ich stehe dieses befähigt mich auch, die Zuversicht nicht zu verlieren, weil man diesen Kampfgeist hat. Und den habe ich, glaube ich, von meinem Vater gehabt. Der hat für Gerechtigkeit gekämpft, bis ihm der Atem ausging.
Katja Epstein, morgen feiern Sie Ihren 80. Geburtstag. Ich danke Ihnen für das Gespräch und alles Gute. Dankeschön.
Ja, danke.
Die Kinderliedermacherin Sulli Puschbahn hat ein wunderbares Lied geschrieben. Ich hab die Schnauze voll von Rosa. Die Musikerin stärkt mit diesem Lied den Rücken von Mädchen und zeigt, dass es mehr gibt als das ewige Rosa-Mädchen-Rollenmodell.
Ich hab die Schnauze voll.
Ich habe die Schnauze voll von Rosa Sulli Puschbahn. Wie wichtig solche Perspektivwechsel sind und andererseits wie gefährlich aktuelle Entwicklungen sind, die Herd und Männlichkeit beschwören, Darüber möchte ich nun heute am Internationalen Frauentag mit der Publizistin und Autorin Sheila Behshad sprechen. Sie hat im vergangenen Jahr das Buch veröffentlicht, Söhne großziehen als Feministin, und sie ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Gerade auf Social Media viel diskutiert wird ein Foto von den Koalitionsgesprächen. Zu sehen sind Merz und Söder, Klingbeil und Scholz und am Rande sitzend die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken. Ob sie tatsächlich nur das fünfte Rad am Wagen ist oder ob es nur so aussieht, das ist ja eigentlich egal. Was sagt uns denn dieses Bild, Frau Behshad?
Ja, also Saskia Esken hat ja inzwischen erklärt, warum sie da am Rande saß. Sie hat das dem Stern gegenüber gesagt, dass sie sich immer links außen hinsetzt, weil sie auf einem Ohr nicht so gut hört. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Symbolbild unserer Zeit und nichtsdestotrotz gab es ja offensichtlich Einigkeit, zumindest von vielen Beteiligten, dass das ein Foto ist, das so in die Welt soll. Das soll das Foto sein, das diese Koalitionsverhandlungen oder diese Sondierungsgespräche eben zeigen darf, und eben das ist auch schon das Symbolische daran.
Und es gibt auch eine ganze Reihe anderer Bilder, wo man eigentlich nur Männer sieht, die in trauter Runde zusammensitzen und ja.
Und niemand denkt sich was dabei. Und es gibt etliche Memes dazu, weil es eben, ja, es ist tragisch komisch.
Weniger als ein Drittel der Abgeordneten im neuen Bundestag sind Frauen, 204 von 630 Abgeordneten. Das ist auch eigentlich eine ganz eindeutige Zahl.
Absolut, ja. Also das ist ja ein Rückgang tatsächlich. Nur 32% der Abgeordneten sind dann Frauen. Und das ist ja auch zurückzuführen auf tatsächlich die Direktmandate der CDU und von AfD. Also natürlich, es hat alles tatsächlich einen Plan, eine ganz klare Konsequenz. Und wir sehen es jetzt schon eindeutig. Und was wir natürlich sehen, ist, dass wir von 32% sprechen. Also wir sprechen ja nicht davon, dass wir vorher 50 oder mehr Prozent hatten, sondern wir hatten immer noch irgendetwas rund um die 30% vorher im Bundestag sitzen. Und dass es jetzt eben weniger wird, das sollte allen schon irgendwie bei allen schon die Alarmglocken tatsächlich läuten.
Spielt da auch der Wandel der Gesellschaft insgesamt eine Rolle? Also zum Beispiel der Rechtsruck, Sie hatten das Stichwort AfD genannt.
Also ich glaube, das wurde ja wirklich auch im Vorfeld dieser Wahlen sehr, sehr viel diskutiert, wie dieser Rechtsruck so zustande gekommen ist, was die Frauensache angeht und auch wirklich tatsächlich dieser Backlash, wie man das ja nennt, gegenüber Frauenrechten und auch der Repräsentation von Frauen, muss man sagen, das ist ja nicht nur eine deutsche, sondern eine tatsächlich globale Entwicklung. Also heute haben auch die Vereinten Nationen, UN Women, haben auch einen Report herausgebracht, wo sie gesagt haben, einerseits steht es um die Frauenrechte heute so gut wie noch nie in der Geschichte der Menschheit, also seit wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und andererseits ist überall ein Rückgang gerade zu spüren. In vielen, vielen Teilen der Welt verändern sich die Gesetze, werden weniger Frauen in der Öffentlichkeit aktiv, werden aus der Öffentlichkeit wieder zurückgedrängt.
Haben Sie sich denn vorstellen können, dass dieser Rückschlag, dieses Zurückdrängen so schnell kommen würde?
Also einerseits kennen wir das aus dieser Geschichte der Frauenbewegung immer. Es gab immer wieder diese Rückschritte, diese Backlashes. Und jetzt muss man aber eben diesen ersten Teil dieses UN-Reports auch sehr, sehr ernst nehmen, dass natürlich die Fortschritte, die es an der Stelle gegeben hat, in den letzten 20, 30 Jahren wirklich enorm waren, auch weltweit tatsächlich enorm waren. Und natürlich in einem Land wie Deutschland hatten wir jetzt eine Zeit, wo dieses Thema Gleichberechtigung, auch wenn es nicht überall natürlich komplett umgesetzt wurde, auch wenn es immer noch einen Gender Pay Gap gibt, auch wenn es immer noch Altersarmut für Frauen gibt, auch wenn es immer noch sehr viel Gewalt gegenüber Frauen gibt, dieses Thema war sehr, sehr präsent und es sind sehr viele Dinge gemacht worden. Und das ist da einen Backlash oder eben einen Versuch gibt, das zurückzudrängen, das ist irgendwie auch verständlich. Das hat man kommen sehen. Es ist wie eine Reaktion natürlich auf etwas, was sich rapide geändert hat, rasant geändert hat. Und natürlich als allererstes wollen die das wieder zurückdrehen, die sich davon dann bedroht fühlen.
Was haben Sie denn gedacht, Frau Behshad, als Sie gehört haben, dass der Facebook-Chef Zuckerberg sagte, er wolle eine maskuline Unternehmenskultur etablieren?
Also ich habe nie so richtig viel Vertrauen in die Wirtschaft gehabt. Also ich denke, dass natürlich deren Prinzip ist tatsächlich die Maximierung des eigenen Gewinns. Und da haben sich natürlich die Vorzeichen jetzt geändert und da richtet man sein Fähnlein nach dem Wind. Also davon war ich nicht sonderlich schockiert, dass das so schnell ging und dass auch dieses in der Wirtschaft, gerade in den USA, gerade in diesem sehr eigentlich, sagen wir jetzt mal, progressiven Milieu, wie man sich das vorgestellt hat, der Startups, der Tech-Unternehmen, so schnell und ja auch vorauseilend, das war ja noch bevor Trump überhaupt vereidigt war, gingen ja diese ganzen Sachen los, dass das so schnell ging, das war natürlich wirklich perfide Und dann natürlich Zuckerberg in der ersten Reihe dieser Vereidigung zu sehen, hat natürlich dann wieder alles erklärt.
Man hört ja immer wieder auch den Begriff toxische Männlichkeit. Was halten Sie von diesem Begriff? Toxisch, das heißt ja nicht nur giftig, das heißt teilweise ja wirklich sehr, sehr ungesund, vielleicht sogar tödlich.
Ja, also ich denke, dass diese Verallgemeinerung nicht wirklich weiterhilft. Ich würde auch nie von Männlichkeit an sich sprechen. Es gibt einzelne toxische Männer und in der Form wirklich, als dass sie sich nicht nur ihrer Privilegien ständig bedienen, sondern dass sie diese auch wirklich nutzen, um andere zu unterdrücken, andere auszubeuten. Also dass sie wirklich auf Kosten von anderen sehr, sehr viel ausleben. Und das, denke ich, das gibt es und das kann man auch so benennen. Aber ich würde nie Männlichkeit als sich als solche so bezeichnen.
Ist denn mit diesem Rückschritt, den Sie beschreiben, auch ein Teil Solidarität zwischen Frauen auf der Strecke geblieben?
Also wir müssen darüber sprechen, warum es Frauen wie Alice Weidel gibt. Das ist natürlich total klar. Wir müssen auch über Giorgia Meloni sprechen, über all diese Frauen, die genau diese Verbindung zwischen diesem reaktionären Politikbild und genau diesem Rückschritt in den Frauenrechten, ein reaktionäres Frauen- und Familienbild, warum es Frauen ausgerechnet sind, die das propagieren. Dazu gibt es ja auch noch einen ganzen Trend auf Social Media zum Beispiel, der Tradwives, also Frauen meines Alters und jünger, die das zelebrieren tatsächlich, als Hausfrauen da wieder alles sozusagen zu übernehmen und bloß nicht wirklich in der Öffentlichkeit Rollen zu übernehmen. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Ich kann es nicht wirklich gut verstehen. Ich erkläre mir das immer, ich versuche das immer dann doch mit etwas Wohlwollen mir anzugucken. Wohlwollen in dem Sinne, als dass ich mich frage, wo haben wir es vielleicht nicht geschafft, alle Menschen mitzunehmen in den vergangenen Jahren, in diesen Erfolgen und in diesem Fortschritt, den es gegeben hat. Ich glaube auch sehr viel Fortschritt, der sich so nicht zurückdrehen lässt, jetzt einfach mit einem Wimpernschlag. Und ich glaube, was wir oft versäumt haben, war eher in Richtung Feindbilder zu gehen und weniger darauf, uns zu besinnen, dass es um eine Gerechtigkeitsfrage geht, an der wir alle beteiligt sind. Und ich kann das gut verstehen, dass wenn man zu sehr die Feindbilder aufbaut, ich habe ja ein Buch geschrieben über Söhne, wenn man im Alltag dann damit konfrontiert wird, kann man natürlich nicht mit einem Feindbild Mann durch die Welt laufen oder man lebt die ganze Zeit in einem absoluten Widerspruch mit sich selbst. Also muss man sich fragen, diese Prinzipien der Gleichberechtigung, wie kann ich die leben? Und wie haben Männer darin ihren Platz?
Ihr neues Buch, Frau Bechstadt, trägt den Titel Frauen und Revolution. Das klingt sehr kämpferisch. Worum geht's da?
Ja, es geht tatsächlich um etwas, wo ich finde, da müssen wir die Geschichtsschreibung ergänzen oder da gibt es noch eine Lücke in der Geschichtsschreibung. Es geht um 4 Frauenbewegungen, wo Frauen an der Speerspitze von Demokratiebewegungen, von Revolutionen waren. Das war im Iran ist das ja so, in Belarus, Polen und Sudan. Jedes Mal waren das frauengeführte Revolutionen, die Demokratie herbeiführen wollten. Und für mich ist das eine Zäsur auch geschichtlich, weil es gab natürlich die Frauenbewegung, es gab Demokratiebewegungen, wo Frauen mit engagiert waren, oft dann natürlich auf der Strecke geblieben sind. Und jetzt gibt es eben Demokratiebewegungen, die von Frauen geführt werden. Und die habe ich mir genau angeschaut. Und ich glaube natürlich, dieser Blick wird gerade immer wichtiger, weil man sich auch fragen muss, wie verteidigen wir in der heutigen Zeit Demokratie?
Der Internationale Frauentag und die Gefahren durch toxische Männlichkeit, das Verteidigen von demokratischen Prinzipien, Grundzügen. Die Publizistin Sheila Bechstadt war das, Autorin des Buches Söhne großziehen als Feministin. Und ihr neues Buch, das Sie gerade kurz skizziert haben, das trägt den Titel Frauen und Revolution, erscheint Mitte April. Frau Bechstadt, Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Am Internationalen Frauentag wollen wir jetzt nach Afghanistan blicken. Gender Apartheid, das kennzeichnet den Alltag vieler Frauen dort. Zahlreiche Dekrete der Taliban-Führung machen die Hälfte der Bevölkerung zu Verfolgten. Doch es gibt auch Widerstand. Mutige Frauen, die sich widersetzen auf ganz unterschiedliche Weise. Martin Gerner hat mit Afghaninnen gesprochen, Frauen auf der Suche nach ihrer verlorenen Kultur.
3,5 Jahre nach Rückkehr der Taliban fragt sich Tamsila Tanwir, eine junge Afghanin in Kabul, was aus der Kultur, die ihr Leben prägte, die sie hegte und lebte, geworden ist. Bis August 2021 konnte ich meinen Geburtstag in einem Restaurant feiern. Ich konnte Ereignisse wie das persische Neujahr, das in Kürze kommt, mit meinen Freundinnen feiern, den Lehrertag, auf Hochzeiten gehen und abends beim Einkaufsbummel Spaß im Friseurladen haben. Jetzt bin ich seit 3 Jahren dieser Rechte beraubt und manchmal frage ich mich, ob mein Leben davor wirklich war oder nur ein Traum.
Sometimes I wonder if my past life was real or just a dream.
Tamsina Tanwir ist Mitte 20, hat einen Master in Indien gemacht, war dann im Beraterstab im Präsidentenpalast. Heute ist sie Redakteurin in einer Nachrichtenagentur in Kabul und in ständiger innerer Unruhe.
Today my world is shrinking.
In der Öffentlichkeit zu sein ist ein Risiko und Selbstzensur ist zu meinem kulturellen Schutz geworden. Ich wäge jedes Wort ab, das ich ausspreche oder schreibe. Bei jedem Satz frage ich mich, geht das? Diese Angst, diese Stille, etwas auszusprechen, ist natürlich genau das, was die Taliban wollen.
Is this too dangerous? Knowing that silence is exactly what they want.
Poesie und Lyrik war zu allen Zeiten ein Weg für Afghanistans Frauen, kultureller Despotie zu begegnen. Sadaf Zahedi ist ihr entkommen. Die Autorin afghanischer Herkunft lebt in Bremen, von wo sie sich für Frauen in Afghanistan einsetzt und ihr Recht auf Kultur und Bildung.
Poesie war schon immer unsere Waffe. Heute schreiben Frauen ihre Gedichte heimlich. Sie flüstern sie einander zu. Sie verstecken sie in ihren Notizbüchern. Manche Frauen veröffentlichen anonym im Internet. Andere tragen ihre Verse in Gefängnissen und Flüchtlingslagern mit sich. Sie sind noch verzweifelter, noch wütender, aber auch noch widerstandsfähiger.
Sadaf Zahedi kam als Kind nach Deutschland, hat sich von einem streng gläubigen Vater und einer theokratischen Erziehung losgelöst und mit der Familie gebrochen, wie sie erzählt. Jetzt steht sie vor ihrer ersten Reise seit Jahren zurück nach Afghanistan. Diesmal um Kindern und Analphabeten Bildung in Form von Audios auf wetterfesten MP3-Playern zu vermitteln.
Unser Ziel ist es, mit Bildung ohne Bücher in den ländlichen Regionen Afghanistans durch das kognitive Hören zweisprachig Bildung zu vermitteln. Die Menschen leben und leiden an Analphabetismus. Wie kann man denn soziale Diskrepanzen, Armut oder diese Ungerechtigkeit und Gewalt bekämpfen, wenn man Menschen nicht mit Bildern versorgt? Kinder lernen ja nur das von den Erwachsenen, was ihnen vorgelebt wird. Und wir möchten diese Kinder mit Bildung in Berührung bringen, damit wir eines Tages dieses Land verändern können.
Trotz oder gerade wegen der Gewalt, die sie in ihrer Kindheit und Jugend erlebt hat, hält Zahedi an der Hoffnung fest, dass auch Männer sich ändern können.
Männer müssen lernen, dass Gleichberechtigung kein Angriff auf sie ist, sondern ein Gewinn für die ganze Gesellschaft. Das geht nur durch Bildung, durch Vorbilder und durch Dialog. Und durch mutige Männer, die sich trauen, ihre eigene Rolle im System zu hinterfragen. Und genau da müssen wir ansetzen. Denn wenn diese Männer das nicht beherzigen, dann sollte man sich Gedanken machen, was mit einem Land wie Afghanistan in 20, 30 Jahren geschieht. Ein Land kann sich nur aufbauen, wenn beide Geschlechter auf Augenhöhe Hand in Hand zusammenkämpfen.
Fawzia Koofi, bekannte Ex-Parlamentarierin und Frauenrechtlerin aus Afghanistan und heute im europäischen Exil, wird noch deutlicher. Stellen wir uns vor, dass ab morgen Frauen wieder in die Schulen dürfen. Und zwar in Madrassen, in Religionsschulen der Taliban. Das brächte eine Generation von Taliban-Frauen hervor. Was wir brauchen aber ist säkulare Bildung, wie wir sie hatten zuvor. Wenn die Welt jetzt nicht zu den Menschen in Afghanistan steht, werden wir alle morgen die Folgen spüren. Womit sie erneute Flucht und Migration anspricht. Viele Frauen in Afghanistan fürchten, dass der Rest der Welt sich einfach abwendet. Tiefe Depressionen nagen an ihnen. Und trotzdem, ein Rest von Resilienz lebt in ihnen.
Books are windows to the world. Taliban's closure of bookshops and
Bücher sind wie Fenster zur Welt. Die Taliban verbieten allerlei Bücher, weil sie die Gedanken mehr noch als Worte kontrollieren wollen. Der Verlust des letzten Buches wäre der Verlust der letzten Stimme. Aber selbst wenn sich keine Stimme mehr regt, würde die Vermittlung von Wissen sich neue Wege finden.
Knowledge finds a way to survive.
Frauen in Afghanistan auf der Suche nach ihrer verlorenen Kultur, nach Teilhabe und Gleichberechtigung. Martin Gerner berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Werden am Berliner Ensemble Mütter gemobbt? Das fragt das Magazin Der Spiegel. Die Zeitschrift zitiert eine ehemalige Mitarbeiterin des Theaters, wonach die Rechte von Frauen am Hause mit Füßen getreten würden. Eine Mitarbeiterin der Maskenabteilung beklagt die Unvereinbarkeit der Arbeit mit dem Muttersein. Sie habe ständig verfügbar sein müssen, auch am Wochenende und an Feiertagen. Dazu seien herabwürdigende Äußerungen ihrer Chefin gekommen. Das Berliner Ensemble weist alle Anschuldigungen zurück. Es habe keine Verstöße gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen oder den Verhaltenskodex des Hauses gegeben. Mitarbeiterinnen hätten weder Nachteile erfahren, noch seien solche angedroht worden. Auch habe es kein Mobbing gegeben. Der US-Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa starben den Ermittlern zufolge an natürlichen Todesursachen. Das habe die Autopsie ergeben. Demnach starb Arakawa an einer Viruserkrankung. Hackman erlag einige Tage danach einer Herzkrankheit. Bei den in ihrer Nähe gefundenen Tabletten handle es sich nur um Schilddrüsenmedikamente. Die Autopsie habe zudem eine fortgeschrittene Alzheimer-Erkrankung des 95-jährigen Schauspielers gezeigt. Hackman und Arakawa waren demnach schon geraume Zeit tot, als ihre Leichen am 26. Februar gefunden wurden. Corita Kent war Nonne, Künstlerin und Aktivistin. In einer ehemaligen Fabrik in Los Angeles wurden heute am Internationalen Frauentag das neue Corita Kent Art Center eröffnet. Mit ihren bunten Siebdrucken brachte Corita Kent die Pop-Art in die Kirchen. Ihre Werke verbanden Spiritualität mit Protest und Gesellschaftskritik. Sie waren oft inspiriert von Werbung und Straßenkunst. Kent nutzte die Kunst als Mittel für Veränderung. Reinhard Spiegelhauer.
Zum Teil sind Ziegelwände erhalten, breite Holztreppen führen ins zweite Obergeschoss, wo die Wände am Eingang zur Ausstellung als übergroße Kopie eines Corita Kent-Druckes gestaltet sind. Besonders stolz sind die Organisatorinnen darauf, die komplette Heroes and Sheroes-Reihe zeigen zu können. 1968 und 69 entstanden, beschäftigen sich die Drucke zwar mit dem Vietnamkrieg, mit den Morden an Martin Luther King und John F. Kennedy und mit der Bürgerrechtsbewegung, aber der größere Zusammenhang ist das Porträt einer Nation, die angesichts innerer und äußerer Konflikte orientierungslos wirkt.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat den verstorbenen Regisseur Wolfgang Engel als prägenden Theatermann gewürdigt. Er sei nicht nur einer der wichtigsten Regisseure der DDR gewesen, sondern nach dem Mauerfall auch im wiedervereinten Deutschland, sagte Roth in Berlin. Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch erinnerte an Engels große Verdienste für Sachsen als Kulturland. Engel habe mit seinem politischen Engagement stark das Profil des Staatsschauspiels Dresden geprägt, hob dessen Intendant Joachim Clement hervor. Engel war gestern im Alter von 81 Jahren gestorben. Von 1995 bis 2008 war er in Leipzig Intendant. Zuvor führte er unter anderem am Staatsschauspiel in Dresden Regie. Zum SED-Staat blieb Engel auf Distanz. Den DDR-Nationalpreis lehnte der Regisseur 1989 ab.
Jacqueline Mesmaeker. Diesen Namen werden die wenigsten kennen, doch jeder, der sich für Kunst interessiert, sollte ihn sich merken. Jacqueline Mesmaeker war eine belgische Konzeptkünstlerin, 1929 geboren. Sie hat ihre Laufbahn mit Mode und Design begonnen. Sie hat an belgischen Kunstakademien gelehrt und sie hat ein vielfältiges, subtiles Oeuvre geschaffen. Skulpturen, Film und Video, Malerei, Arbeiten mit Sprache und Text. Hochbegabt ist sie 2023 in Brüssel gestorben und erst jetzt stellt sich heraus, wie wichtig sie für die belgische Kunstszene war. Sie war eine zentrale Figur, schreibt das Museum der Moderne in Salzburg. Es widmet Mesmaeker eine erste Retrospektive außerhalb Belgiens. Tobias Krone hat sich diese Ausstellung Secret Outlines angeschaut.
Es ist ein Acker, links und rechts gesäumt von Wald. In der Mitte eine Lichtung und darüber Himmel. Alles in Schwarz-Weiß. Die unscheinbare Fotografie steckt in einem cremefarbenen Passepartout. Darunter die Aufschrift Versailles avant sa construction. Versailles vor seiner Erbauung. Ein Werk, in dem sich Jacqueline Mesmaekers grotesker Witz zeigt. Kurator Jürgen Tabor.
Diese Fotografie kann gar nicht dort entstanden sein, denn als Versailles erbaut wurde, gab es noch keine Fotografie. Also es ist eine Fiktion, die sie entstehen lässt. Aber die Symmetrie und diese Weite der Landschaft, der Text und der Goldrahmen dazu aktiviert unsere ganzen inneren Bilder von Versailles, die wir haben, sozusagen dieser riesigen Schlossanlage, der politischen Geschichte und was man alles damit verbindet. Also sie hat sich ganz viel auch damit beschäftigt, mit inneren Bildern, sozusagen mit Vorstellungskraft.
Ein bisschen erinnert die deklamatorische Aufschrift Versailles vor seiner Konstruktion auch an den belgischen Landsmann und Symbolisten René Magritte, der unsere Vorstellungskraft mit dem Bild einer Pfeife und der Unterschrift »Das ist keine Pfeife« auch erstmal auf die Probe stellt. Ja, Jacqueline Messmacher knüpft immer wieder Bezüge zu dieser belgischen Moderne. Da leuchtet in ihrem Werk hier und da ein Magritscher blau-weißer Wolkenhimmel auf. Da gibt es poetische Textbildverwirrungen à la Marcel Brothaars. Und irgendwie atmet alles den freundlichen Geist des Jugendstils. Doch technisch ist die Belgierin eine hochinnovative Konzept- und Videokünstlerin. In der Vierkanal-Videoinstallation Multiscreen treffen von vier Seiten Videobilder auf eine komplexe Würfelkonstruktion von Leinwänden.
Dieser dreidimensionale Screen, aufgefächert wie ein Kristall aus halbtransparenten Tüllstoffen, wiederum aber ganz was Weiches, was Sanftes, das dann von allen Seiten aus angestrahlt wird von Filmen und bei der sich das Licht quasi komplett durch diese 12 Screens durchbewegt. Es ist wirklich unglaublich speziell aus meiner Sicht. Es gibt die Aussage von ihr, diese kurze Formel, Filmen ist Erfassen, Projizieren ist Malen.
Was man auf den Leinwänden sieht, hinten und vorne einen Mann im Fußballdress, der die typischen Fußballschussbewegungen macht, immer ohne Ball. Über die Seiten hin und her fliegen separat projizierte Fußbälle. Ab und zu wirkt es so, als treffe sie der Fußballer mit seinem Fuß. Jacqueline Messmacher beschrieb in ihrem Text ihr Projekt so.
A football game broken into pieces. Result? A false reality.
Also ein Fußballspiel, das analytisch zerlegt wird und wieder in der Projektion zusammengesetzt wird, quasi. Analytisch und humorvoll eigentlich. Das ist bei ihr eben dieses ganz Spezielle auch.
Der Kurator Jürgen Tabor. Ein großer Teil der Ausstellung widmet sich den häuslichen Werken. In ihrer Brüsseler Wohnung, ihrem Refugium, ihrem Schutzraum, auch gegenüber einer männlich dominierten Kunstwelt. Hier lebte und arbeitete sie seit den 70ern. Hier kleidete Jacqueline Messmacher die Ritzen im Holz kaum sichtbar mit rosa Stoff aus. Wie sie erklärte, eine Art textiler Lippenstift. In einem Zimmer legte sie die Kindertapete von Vormietern in Fragmenten frei. Eine subtile Kunst, die sich verständlicherweise nur über großformatige Fotografien nach Salzburg transferieren ließ. Wie ein radikales Gegenstück dazu, eine brutalistisch anmutende Betonstele.
Eigentlich eine tragische Arbeit, ihre Schwester ist damals verstorben. Da entstand diese Betonstele, in der dein Kerzenleuchter einbetoniert ist und zum Erlöschen gebracht wurde. Also es war auch eine sehr persönliche Arbeit. Die Arbeit selber hat ihr einige Probleme gemacht, nicht nur sozusagen, weil sie sehr, sehr berührt hat, sondern weil sie auch im Handling unglaublich schwierig war. Und sie hat dann entschieden als Reaktion darauf, meine Kunst soll nicht belasten, auch nicht physisch. Und optimalerweise passt sie in der Wohnung unter ihr Bett.
In dieser unaufdringlichen, gut proportionierten und gut erklärten Ausstellung ist zu spüren, wie sich Jacqueline Messmacher in ihrer Kunst frei arbeitet. Ihre Werke verlassen den Bilderrahmen, nehmen Teile des Raumes ein. Eindrucksvoll zeugt davon das Spätwerk, die Installation Couloir, auf langen Papierrollen, die von der Wand bis weit über den Fußboden laufen. Eine Hommage an ihren Fliesenboden.
Es ist mit dem Rollator zwischen Bett, Arbeitstisch, Küche hin und her und der Fliesenboden war sozusagen diese Verbindung. Sie hat sich den Fliesenboden von einem Assistenten oder Assistentin als Grundlage auf diese langen Papierrollen übertragen lassen und saß dann am Arbeitstisch und hat sie Stück für Stück koloriert und hat das Papier immer weiter gerollt. Und als die letzte fertig war, ist sie am nächsten Tag eingeschlafen und gestorben. Also sie hat bis zum Schluss eigentlich auch noch für die Ausstellung Arbeiten gemacht.
Tobias Krone über die Ausstellung Jacqueline Messmacher Secret Outlines zu sehen bis Mitte September im Museum der Moderne in Salzburg. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer war ein entschiedener Gegner der Nazis und aktiv im Widerstand. Kurz vor Kriegsende wurde er auf Befehl Hitlers hingerichtet. 2022 ist in den USA ein Kinofilm über Bonhoeffer entstanden. Renommierte deutsche Schauspieler haben bei diesem Projekt mitgemacht. Doch bevor der Film 2024 in die amerikanischen Kinos kam, gab es schon einen Protestbrief von Nachfahren Bonhoeffers und der Internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft gegen die Vermarktung dieses Films. Bonhoeffer, so der Vorwurf, werde für rechte, evangelikale und nationalistische Trump-Anhänger vereinnahmt. Bonhoeffer ist, man mag es nicht glauben, ein Idol der rechten Szene in den USA. Jetzt kommt Bonhoeffer in die deutschen Kinos. Christian Berndt über den Kulturkampf um den Film.
Die deutsche Kirche muss sich auf Gottes Wort allein berufen, nicht auf eines Mannes Wort. Und insbesondere nicht auf das Wort des Führers.
Dietrich Bonhoeffer predigt mitten in der NS-Zeit gegen den Führerkult. Der US-amerikanische Spielfilm Bonhoeffer zeigt den Theologen und Beteiligten am Widerstand gegen Hitler als Helden des antifaschistischen Kampfes. Doch noch bevor der Film 2024 in die amerikanischen Kinos kam, veröffentlichten Nachfahren Bonhoeffers und die Internationale Bonhoeffer-Gesellschaft einen offenen Brief gegen die Vermarktung des Films. Der Leiter des Bonhoeffer-Hauses, Arno Hellwig.
Die Angel Studios als Vertriebsfirma haben mit Trailern und Ähnlichem beworben, die uns Sorgen bereitet haben. Auf dem Plakat sieht man Bonhoeffer mit einer Waffe in der Hand. In Trailern wird eine Szene hervorgehoben, wo es darum geht, dass der deutsche Staat von innen heraus vereinnahmt wurde. We were invaded from within, ist es im Englischen. Das ist für ein amerikanisches Publikum ganz klar eine Anspielung auf den Deep State, der Thema im Wahlkampf. War.
Als Deep State bezeichnen amerikanische Rechte eine angebliche Unterwanderung des Staates durch Liberale und Linke. Dass in den USA ausgerechnet der entschiedene Nazi-Gegner Bonhoeffer zum Heroen der extremen Rechten wurde, findet Hellwig nicht überraschend.
Wir haben an der Erinnerungs- und Begegnungsstätte Bonhoeffer-Haus in Berlin Gäste aus aller Welt. Etwa 40% kommen aus den USA, wo Bonhoeffer sehr viel intensiver noch gelesen wird in den Gemeinden, in Arbeitsgruppen, Bibelkreisen als in Deutschland, würde ich sagen. Er ist dort sehr bekannt und es funktioniert, diesen Namen zu verwenden.
Und auch, dass die Angel Studios den Film in den USA direkt nach den Wahlen im November 2024 herausbrachten, hält Hellwig nicht für Zufall. So hätte der Film für die Evangelikalen im Falle einer Wahlniederlage Trumps als Motivation für einen Aufstand dienen können. Die Angel Studios, die Filme mit christlicher Botschaft produzieren und verleihen, hatten 2023 mit Sound of Freedom einen Film herausgebracht, der klar als Propaganda für Trump zu verstehen ist. Von der Vermarktung des Bonhoeffer-Films haben sich auch die beteiligten deutschen Schauspieler wie Jonas Dassler öffentlich distanziert.
Weil wir oder ich gesehen habe, dass das Marketing in den USA völlig in eine Richtung gegangen ist, die für uns nicht vertretbar ist. Und dann wurde das ja sozusagen benutzt, auch in einem Wahlkampf mit Hashtags über Are you ready to take the final step?
Ein unverhohlener Aufruf zur Rebellion. Der Film aber habe, so Dassler, nichts damit zu tun, sondern warne vor dem Faschismus. Der deutsche Filmverleih Kinostar bringt Bonhoeffer trotz dieser Debatten jetzt hierzulande ins Kino. Geschäftsführer Michael Rösch.
Die Bonhoeffer-Gesellschaft und auch die Schauspieler haben sich zu Recht davon distanziert und auch wir finden die Kampagne problematisch und auch der Regisseur übrigens. Das hat aber nichts mit dem Film selbst zu tun. Und deswegen haben wir von Anfang an gegengesteuert und haben die Kampagne komplett anders gestaltet, was auch dazu geführt hat, dass die Schauspieler den Film in Deutschland unterstützen.
Kinostar bringt den Film in Deutschland heraus, so Rösch.
Weil es ein guter Film ist, der sich gegen Antisemitismus wendet und der einfach ein wichtiger Film in unserer Zeit ist.
Auch den Regisseur des Films Todd Kamanicki störte die Kampagne von Angel Studios.
I hated that campaign.
Er hasste die Kampagne, meint Kamanicki, und er hatte auch von Sound of Freedom nichts mitbekommen, weil er seinerzeit in der Postproduktion seines Bonhoeffer-Films steckte. Sein Film habe nichts mit der Kampagne des Studios zu tun. Es sei ein komplett antifaschistischer Film, meint Kamanicki. Allerdings sieht Arno Hellwig auch den Film problematisch. In Bonhoeffer gäbe es Anspielungen, die eine rechte Klientel zur Rebellion motivieren könnten. Etwa die Verfälschung eines Bonhoeffer-Zitates, wie sie genauso in der Bonhoeffer-Biografie des rechten Radiomoderators und Trump-Unterstützers Eric Metaxas zu finden ist, der auch die Lüge von Trumps gestohlenem Wahlsieg 2020 verbreitet hat. Das Zitat beschreibt Bonhoeffers Dilemma als Christ, das Attentat auf Hitler zu unterstützen.
Er weiß, er muss eine Entscheidung treffen. Handle ich, mache ich mich schuldig? Handle ich nicht, mache ich mich auch schuldig. Eric Metaxas verkürzt das in seiner Biografie zu Not to act is to act, was die Schuldfrage nur auf eine Seite schiebt, nämlich wenn man nicht handelt, macht man sich schuldig. Wenn man handelt, agiert man als guter Christ. Und dieses Zitat hat es auch in den Film geschafft.
Kamanicki meint, sein Film habe nichts mit Metaxas Buch zu tun und in der deutschen Fassung des Films sei das Zitat korrigiert worden. Es klingt überzeugend, wenn Kamanicki sagt, dass er als Wähler der Demokraten nichts mit rechten Nationalisten zu tun hat. Aber nicht nur die gravierenden historischen Fehler im Film, sondern auch die bizarre Weise, mit der Bonhoeffer am Ende des Films zu einer Art Jesusfigur stilisiert und damit aus dem Kontext der Zeit des Nationalsozialismus gelöst wird, trägt dazu bei, den Film offen für rechte religiöse Interpretationen und zum Streitobjekt des amerikanischen Kulturkampfes zu machen.
Christian Berndt über den Kulturkampf um den Film Bonhoeffer, der jetzt in die deutschen Kinos kommt. Der Internationale Frauentag ist jetzt auch ein großes Thema in der Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki, heute mit dem Wochenrückblick.
Ich persönlich würde gern 110 Jahre alt werden, sagte die Podcasterin Kathi Ernst. Das ist eine Zahl, die mir Respekt einflößt und mich daran erinnert, was mein Körper noch zu leisten hat. Somit gehe ich pfleglicher mit mir um, als wenn ich ein abstraktes Bild meiner Lebenslänge hätte, erläuterte sie im Interview mit der Wochenzeitung Der Freitag, warum ein solches Alter heutzutage wohl doch nicht nur ein verrückter Wunschtraum sein muss. Gemeinsam mit Christine Zeller hat sie ein Buch verfasst, wie sich solche Langlebigkeit erzielen lässt. Ewig leben möchte die aber nicht. Ich glaube, das ewige Leben wäre eine Strafe, weil sich irgendwann alles wiederholt. Diese beiden Frauen betreiben einen Podcast und haben etliche Jahre bei Unternehmen gearbeitet. So aufmunternd können weibliche Stimmen zum Internationalen Frauentag an diesem Samstag klingen. Es wird dunkler im neuen Bundestag, jedenfalls für Frauen, hieß es da schon drohender im Spiegel. Frauen kommen mit 32,4% nicht einmal auf ein Drittel der Mandate, schrieb die Soziologin Jutta Almendinger. Vor 10 Jahren, in der 18. Legislaturperiode, waren es noch 36,3% Frauen. Ihre Forderung? Es ist Zeit für die erste Bundespräsidentin. Gewählt wird aber erst im kommenden Jahr. Daher müssen wir uns in dieser Legislaturperiode für eine Frau als Bundestagspräsidentin einsetzen. Und wenigstens da können wir am Frauentag wieder Positives vermelden. Die erste in diesem Amt war bereits 1972 die Sozialdemokratin Annemarie Renger. Als erste Präsidentin eines demokratisch gewählten Parlaments auf der ganzen Welt. Und sie hatte einige Nachfolgerinnen im Bundestag. Es gibt eine starke Männerorientierung in unserer Gesellschaft, stand in der Tageszeitung Die Welt. Väter repräsentieren oft das, was spannend ist und in unserer Gesellschaft einen hohen Wert hat. Abenteuer, Geld verdienen, weggehen, in die Welt hinausziehen. Was die Mütter machen und wofür sie stehen, wird immer noch abgewertet, meinte im Interview die Soziologin Franziska Schutzbach. Studien zeigen, dass Eltern Jungs gegenüber toleranter sind, wenn diese sich unangepasst verhalten. Jungs bekommen auch mehr Lob, wenn sie etwas ausprobieren. Mädchen werden oft erst gelobt, wenn sie ein gelingendes Resultat vorweisen können. Viele Jungs bauen dadurch ein größeres Selbstbewusstsein auf. Sie sind es gewohnt, schnell Applaus zu bekommen. Und manchem Jungen steigt das offenbar so zu Kopf, dass wir uns nur noch fragen können, was darin vorgeht, wenn sie dann einst erwachsen geworden zu sein scheinen. Bully nennt man in Amerika Menschen, die so auftreten wie Trump, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mobber, Leute, die andere schikanieren, erklärte uns Frauke Steffens aus New York und damit auch die Bully Politics, also die Politik von flegelhaften, ungezogenen Jungs. Außenpolitisch hätte es keine deutlichere Demonstration von Bully Politics geben können als die Demütigung von Selenskyj im Oval Office, von der viele Analysten sagen, dass sie geplant gewesen sei, um den Gast zu beschädigen und eine Einigung mit Russland über die ukrainischen Territorien vorzubereiten. Für Europa bedeutet das nun die direkte Konfrontation mit Trumps Bully Politics. Und wie können wirklich erwachsene Politiker damit umgehen? Wer heute die Verteidigungsausgaben nicht erhöhen will, riskiert die Demokratie, lasen wir in der Süddeutschen Zeitung. Noch immer spürt man ein tiefes Misstrauen gegenüber allem Militärischen, das sich durch die gesamte bundesrepublikanische Geschichte zieht und bis heute nachwirkt, erinnerte Sonja Zekri an alte friedliche Zeiten, in denen wir uns ja auf den NATO-Schutzschirm nicht zuletzt der Amerikaner verlassen konnten. Die schockierende Wahrheit lautet, dass Deutschland, dass sich Europa nicht nur schnell und umfassend bewaffnen muss, um sich zu verteidigen. Es muss sich bewaffnen, um nicht erpressbar zu sein. Die US-Regierung und Golden Boy Elon Musk haben auf der Seite der AfD Wahlkampf gemacht. In einer modernen Spielart amerikanischer Hinterhofpolitik versuchen sie, den immer noch zu 70-80% demokratischen Deutschen eine in Teilen rechtsextreme Partei aufzunötigen. Donald Trump geht mit der Welt, dem befreundeten Teil und den sogenannten Systemrivalen auf eine Weise um, die den Namen Außenpolitik nicht mehr verdient. Die heißt eben nun amerikanische Bullypolitik, die uns ja Frauke Steffens in der Frankfurter Allgemeinen erklärte. Es geht nicht mehr darum, gemeinsam mit Europa gegen den sowjetischen Machtblock und dessen autoritäre Hinterlassenschaften zu stehen. Stattdessen fragt man sich, offenbar unbelastet von allen kulturellen und historischen Bindungen, was dem Machterhalt, aber auch der Profitmaximierung dient. Da kommen noch schlimme Zeiten auf die zu, die 110 Jahre alt werden wollen. Christine Zeller empfiehlt im Freitag auf jeden Fall 4 Säulen für die Langlebigkeit: Ernährung, Bewegung, Erholung und emotionale Gesundheit. Und alle sind gleich wichtig.